freudenbotschaft.net. Warum, wie und wozu Saulus zu Paulus wurde. Jesaja 9,1 und Johannes 1,9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Die semantische Bedeutung der Namensänderung. In Apostelgeschichte 13,9 wird lapidar erwähnt, dass Saulus von Tarsus auch Paulus genannt wurde. Viele Christen bringen diesen Namenswechsel mit dem sogenannten Damaskus-Erlebnis in Zusammenhang, durch das der Verfolger Jesu und dessen Gemeinde zum Apostel Gottes geworden war. Da Paulus später nie wieder als Saulus, Saul, bezeichnet wird, ist diese Zuordnung seiner beiden Namen, wenn auch nicht zwingend logisch, so doch legitim, zumal ein neuer Lebensabschnitt und eine andere Berufung eines Menschen biblisch auf diese Weise zum Ausdruck kommen. Die Transformation seiner Person vom im Gesetz bindenden Saul zum zur Gnade befreiten und andere Menschen dorthin befreienden Paul wird im Wechsel eines einzigen Buchstabens angezeigt, nämlich im Austausch von Shin durch P. Der Buchstabe Shin hat die biblische Bedeutung des Gerichts oder der Rettung im eigenen Interesse und lässt sich von Zahn, hebräisch Shen, ableiten. Shin hängt sprachlich unter anderem mit Wetzen, feurig verzehren, fressen, veröden, wiederholen und ausdreschen zusammen. Dieser Zahnbuchstabe zeigt also das vereinnahmende, nehmende, wölfisch-destruktive, böse Wesen des Benjaminen Saulus Saul an, der wie eine zähnefletschende Bestie handelte, als er Christen verfolgte und dafür sorgte, dass sie verloren gingen. 1. Mose 49,27. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Apostelgeschichte 9, die Verse 13, 14 und 21. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von dem Hohen Rat, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtet, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führte? Im nachstehenden Abschnitt, die präexistenzielle Bedeutung der Namensänderung, wird Davids folgende Frage an den Regenten Saul in Hinsicht auf Saul von Tarsus verständlicher. Im vorliegenden Textabschnitt soll lediglich Saulus antichristliches Shin-Wesen verdeutlicht werden. 1. Samuel 24,15. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh. Apostelgeschichte 9, die Verse 4 und 5. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der Buchstabe P hat im Unterschied zu Shin die biblisch-symbolische Bedeutung des Zuführens, Sammelns und enthüllenden Eröffnens. Laut der Verbader Seheb lässt er sich mit Mündung oder Mund, hebräisch P, übersetzen. P hat unter anderem sprachlich mit Öffnung, Wende, Durchbruch, Loskauf und Lebensvermittlung zu tun und steht für das Wunderbare des Göttlichen. Der P-Buchstabe repräsentiert also das erlösende Wesen des Wohlkünders, Evangelisten, Paulus. Als ein Apostel des Evangeliums für die Völker des Abendlandes war der gebende, lehrende Mund bei Paulus maßgeblich. Er wurde zu einem Herold der vom Gesetz der Juden zur Gnade Jesu befreienden Lebenswahrheit. Dass am Morgen, Zeit des Lichtes Gottes, als Jesus der wesenhafte Tag in Israel wirkte, herrschende, zerreißende Zahnwesen, Saulus, war in der ersten Nachtwache Abend, erstes Jahrtausend nach dem Untergang der kosmischen Christussonne auf Golgatha, durch den Mund des Lebens ersetzt worden. Paulus wurde zum Lehrer der Nationen und machte durch sein Werk große Beute für Christus. 1. Timotheus 2, Vers 7. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen im Glauben und Wahrheit. Die Verwandlung des Scheols in eine Lebensquelle. Da die griechische bzw. lateinische Wortendung os oder us nicht zum eigentlichen Namen gehört, hieß Saulus von Tarsus eigentlich Saul, ebenso wie der erste König Israels, der vom Volk erbeten, erfragt wurde. Auf Hebräisch wird dieser Name Shaul ausgesprochen. Er bedeutet Erfragter oder Erbetener und wird exakt aus denselben Buchstaben gebildet wie der Begriff Sheol, der für den zum irdischen Bereich gehörenden Totenraum Hades oder dessen Personifizierung steht und fraglicher oder fragereich bedeutet. Der einzige Unterschied zwischen Shaul und Sheol besteht in der Vokalisierung. Beide Begriffe haben das Wort Fragen, erfragen, hebräisch Sha'al, zur Basis. Der Begriff Peol, in Entsprechung zum in Paul geänderten Shaul, existiert im Hebräischen leider nicht. Jedoch bilden dieselben Buchstaben, aus denen Paul besteht, nur in einer leicht veränderten Reihenfolge und in defektiver Form, die Bezeichnung Wunderbarer, hebräisch Pele, die in erster Linie auf Jesus Christus zutrifft. Aber bei der Verwandlung des Saulus zum Paulus das befreiende Wunder der göttlichen Lebensantwort auf alle Fragen anzeigt, die im Todeswesen des Scheols vorherrschen. Aus Pauls Mund strömt das Licht der himmlischen Herrlichkeit. Saulus war also als ein Darsteller des Scheols und dessen Finsternis und Ungewissheit, Zustand des Fragens und der Unkenntnis der wesenhaften Wahrheit, zum wunderbaren Licht hindurchgebrochen, um nunmehr, als Paulus, dieses Gottesleben aus seinem Mund weiterzugeben, also alle Menschen zu erleuchten und zu leiten, das heißt, sie ebenfalls aus dem Fragereich zu erlösen. Paulus war ein antworthabender Christusdarsteller geworden. In ihm lebte Christus und er selbst lebte nicht in seinem eigenen Glauben, sondern in dem des Sohnes Gottes. 2. Petrusbrief 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Galaterbrief 2, Vers 20. Ich lebe, aber nicht mehr ich. Es lebt aber in mir Christus. Was ich aber nun lebe im Fleisch, lebe ich im Treuen, ja in dem des Sohnes des Gottes, des mich Liebenden und sich selber für mich daneben gegeben Habenden. Ebenso wie einst Moses besaß Paulus die Christusgesinnung des stellvertretenden Opfers zur Sündenvergebung und Rettung anderer Menschen. Paulus wollte Jesus dermaßen ähnlich sein, dass er sogar den gleichen Tod zu sterben wünschte wie sein Herr. Es stellt sich die Frage, wie das alles geschah. Wie wurde Saulus materielle Finsternis der Tiefe vertrieben und vom himmlischen Licht Gottes ersetzt? Wie wurde er aus der Nachtschwärze herausgerissen und in die strahlende Herrlichkeit des Tages versetzt? Hierzu muss man wissen, dass die bewusst gewählte Blindheit der jüdisch-babylonischen Pharisäer dem Licht der Welt gegenüber dieser sündige, das heißt gottferne Zustand des finsteren Scheols ist, der auf den fragwürdigen Superpharisäer Saulus leider zutraf. Johannes 9, die Verse 39 bis 41. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen. Daher bleibt eure Sünde. Johannes 1, die Verse 4 und 5. In ihm ist Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in dem Finsteren, und das Finstere nahm es nicht herab. Saul von Tarsus war ein sich sehend wähnender, geistlich Blinder, der für den Zeitraum von 3 Tagen erst physisch erblinden musste, um seinen tatsächlichen Zustand zu begreifen, also zu verstehen, dass ihm das Licht des Lebens, Gnade und Wahrheit, gänzlich fehlte und seine Antworten, die er als Erfragter, in den Augen vieler Menschen wichtiger, Gesetzeslehrer zu haben schien, nichtig waren. Er musste erkennen, dass er in Wirklichkeit im Scheol, mehr noch, der Scheol in Person war, ein Fragender in der untersten, das heißt äußersten Finsternis, ein das Leben fälschender Heuchler, jemand, der es gar nicht besaß, obwohl er ein Sohn des von Gott erwählten Reiches war. Genau dies ist nämlich das Jesus als Gott ablehnende Wesen des antichristlichen Judentums. Es ist irdisches Antiwesen, das heißt Ersatzwesen zum eigentlich himmlisch-göttlichen. Matthäus 8, Vers 12. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Saulus wurde in der vollständigen äußerlichen Entfaltung seiner wahren Natur im Gericht Gottes zerbrochen, das heißt, Jesus stieß ihn in die vollkommene Finsternis des Fragereiches hinaus. Davon steht in Apostelgeschichte 9 in den Versen 8 und 9 geschrieben. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Die Frage nach dem Wie der Verwandlung des Saulus zum Paulus ist hiermit aber noch nicht ganz beantwortet. Es bedurfte noch der Annahme des Lichtes, also der Erkenntnis der Person Gottes in Jesus Christus, die bei Saul dadurch erfolgte, dass ihn der Herr von oben her erleuchtete und ihn nach 3 Tagen des Gebets durch einen Mann namens Hananias auch physisch zum Sehen brachte. Der Scheol wurde zum Pele, zu einem treuen und vertrauenswürdigen Leibesglied und Bruder des einzig wunderbaren Sohnes Gottes und Schöpfers. Apostelgeschichte 9, die Verse 3 und 15 bis 20. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Saulus musste erst für das Irdische erblinden, um für das Himmlische empfänglich zu werden, um danach wieder im Materiell-Stofflichen sehen zu können, nun aber aus der Perspektive des Geistes seines Gottes. Es war also die Antwort Gottes auf das 3-tägige Flehen des für die Jerusalem-Welt des gefangenhaltenden Gesetzes Blindgewordenen, die ihn zum Leben erleuchtete, also vom babylonischen Saul zum Leibesglied des Christus Paul machte. Unfassbar wunderbar ist der Umstand, dass der Name Hananias, auch Ananias, auf Hebräisch entweder begnaden bzw. Gnade, Jas, Hanania, lautet oder mit Ja antwortet, Anaya, übersetzt werden kann, so dass Hananias die aus der Finsternis des Scheols befreiende Gnadenantwort Gottes, ja ist eine Abkürzung für Yahweh, darstellt, die nur dann erfahren wird, wenn zuvor das irdische Babylon Jerusalems von den blinden Augen der Sklaven dieser kosmischen Ägyptenstadt durch das Geist- und Wortwasser des großen Entsandten Gottes, Jesus Silua, weggewaschen wird. Johannes 9, Vers 5 bis 7. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, gehe hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Allein Jesus, der wahrzunehmende Gerechte Gottes, nur er macht hinaufblickfähig, imstande das spirituell Himmlische zu sehen. Jesus ersetzt das tote Wasser Jakobs, Buchstabenlehre des mosaischen Gesetzes, durch das aus seinem Mund kommende, unvergleichlich bessere, überfließende Leben Gottes bleibend. Jesus ist der große Hananias, die vom Gottvater entsandte, zum fortwährenden Licht befreiende, himmlische Gnadenantwort in Person. Johannes 9, Vers 11. Da antwortete jener, der Mensch, der Jesus geheißene, machte einen Lehmbrei und salbte meine Augen und sagte zu mir, gehe weg in den Teich Siloam und wasche dich daher. Als dorthin weggekommener und mich waschend, wurde ich nun hinaufblickfähig. Johannes 4, 13 bis 15. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Johannes 1, 16 und 17. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die präexistenzielle Bedeutung der Namensänderung. Es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass Saulus von Tarsus nicht nur eine typologische Vollerfüllung König Sauls von Israel war, sondern sogar dessen erneute Menschwerdung. Hierin wird die Frage nach dem Warum der Transformation des Saulus zum Paulus beantwortet. Die biblisch begründbare Vorstellung von Reinkarnationen ist ein höchst heikles Thema in christlichen Kreisen. Auf sie kann im vorliegenden Artikel in ihrer komplexen Thematik anhand des Beispiels von Saulus Paulus nur oberflächlich eingegangen werden. Sie ist unbedingt von der Reinkarnationslehre des Hinduismus, Buddhismus oder der diabolisch-jüdischen Kabbala zu unterscheiden. Denn in diesen Fremdbereichen Satans trägt sie die Schlangendoktrin der Selbsterlösung und Selbstvergöttlichung des Menschen im Herzen und muss deshalb von christusgläubigen Menschen entschieden abgelehnt werden. Eine Zustimmung zur biblisch belegbaren Inkarnation und Reinkarnation scheitert aber oftmals bereits an der Akzeptanz der Prädestination und Präexistenz des Menschen. Letztere lassen sich jedoch klar nachweisen. Gewisse Parallelen zwischen König Saul und Saul von Tarsus können nicht geleugnet werden. Sie bestehen nicht nur im selben Namen und der gemeinsamen Zugehörigkeit zum israelitischen Stamm Benjamin, sondern in mehreren Punkten. Obwohl sie beide den Weg der Finsternis gingen und die Diener Gottes blind verfolgten, waren und blieben König Saul und Saul von Tarsus von Gott erwählte Gesalbte. 1. Samuel 24,7. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. 2. Korintherbrief 1, die Verse 21 und 22. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Es sollte beachtet werden, dass Gott niemals bereut, Menschen erwählt zu haben, die zu ihm gehören, sondern diejenigen, die er beruft, letztlich auch zum Ziel bringt. Siehe hierzu zum Beispiel den Flucht- und Motzpropheten Jona. Dies hat präexistenzielle Gründe deterministischer Natur, denn niemand kann dauerhaft leugnen, wie und zu welchem Zweck ihn Gott geformt hat und diesem Auftrag widerstehen. Römer 11, 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. 1. Thessalonicher Brief 5, 24. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Philipperbrief 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Römer 9, 21. Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Als Saulus zum Paulus bekehrt wurde, erreichte er lediglich einen kritischen Wendepunkt, erlebte eine Zäsur in seinem längst von Gott bestimmten Dienst. Das Damaskus-Erlebnis Sauls von Tarsus zeigt eindrücklich, dass es in der Souveränität Gottes liegt, Menschen aus der Finsternis des Scheols zu befreien, um sie am Licht des Lebens teilhaben zu lassen. Dieses Geschehen zeigt, dass sich niemand selbst bekehrt, sondern allein Gott die Herzen der Menschen verschließt oder sie öffnet. Römer 9, 16 und 18. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Paulus war bereits von Mutterbauch an vorgesehen, der lehrende Mund Gottes für die gesamte Welt zu werden. Das heißt, noch lange bevor er den Umweg im Gesetz ging, also erst einmal als Saul von Tarsus den pharisäisch-babylonischen Weg in den finsteren Scheol hinabstieg. Galater 1, 15 und 16. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Saulus wurde genau genommen nicht zum Paulus, sondern der Erwählte war von Anbeginn das Werkzeug Gottes. Er war der zum Zahn degenerierte Mund, dem bestimmt war, zur gegebenen Zeit wieder Mund zu werden, das heißt sein eigentliches Wesen zu leben. Dies entspricht dem allgemeinen Umstand, dass das Gesetz vom Sinai dazwischen, da war Übersetzung nebenhinein, kam, das heißt sich erst nach der Gnade etablierte und einen zeitlichen Übergang darstellte, bis wieder zum ursprünglichen Gnadenbund Melchizedek Jesus zurückgefunden wurde. Römer 5, 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Galater 3, die Verse 17 und 18. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Als Saulus zum Paulus wurde, kehrte er zu seiner eigentlichen Person und Funktion im Plan Gottes für die Wiederherstellung der gesamten Schöpfung in dessen Sohn Jesus Christus zurück. In Christus fand Paulus wieder zu sich selbst. Siehe hierzu den Artikel »Die Allversöhnung ist eine biblische Wahrheit« auf freudenbotschaft.net. Dies entspricht seinen Aussagen in Galater 3,22 und Römer 11, 32 und der Tatsache, dass die Gnade Gottes Paulus in einem Maße ergriffen hatte und der sie in einer wunderbaren Weise lehrte, wie es kein Mensch vor ihm getan hatte oder jemals nach ihm tun wird. Galater 3, 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben wird. Römer 11, 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Apostelgeschichte 13, 9 kann man tiefer gesehen auch auf König Saul beziehen, welcher in seiner späteren Inkarnation Paul genannt wurde. Wenn der auf seinem Weg nach Damaskus gläubig gewordene Saul von Tarsus in seinem früheren Leben tatsächlich König Saul gewesen war, so muss er, bevor ihn Gott unter die Sünde eingeschlossen hatte, einen sündlosen Zustand der Gnade gehabt haben, was eine noch frühere Inkarnation impliziert, die Paulus in Römer 7, 9 und 10 andeutet. Hier geht es nämlich um ihn als den geistgefüllten Adam des Garten Edens, der im Sündenfall tatsächlich zum allerersten aller Sünder wurde, wie aus 1. Timotheus 1, 15 und 16 hervorgeht. Römerbrief 7, 9 und 10. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb, und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. 1. Timotheus 1, die Verse 15 und 16. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus als mir, als dem Ersten, die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Die durch das Gebot Gottes, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, entfachte Sünde, die Schlange in Person, täuschte Adam Paulus in seiner zweiten Wesenshälfte, Eva, und brachte beide in den Tod der Gottferne. Römer 7, Vers 11. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Der die Gnade Gottes lehrende Personalengel Jesu. Als Adam, hebräisch roter Mensch, semantisch urgleicher, des Aleph gleicher, erstes Blut, ist Paulus das aus Gott seiende, gesetzte Haupt über die gesamte Menschheit, von dem sie abstammt und somit ebenfalls Gottes Geschlecht ist, unmittelbar seinem Schöpfer untergeordnet. Israel ist lediglich ein Modell dieser Zusammenhänge. Als erster König Israels war Saul das seine Volkszugehörigen überragende, vorzügliche, erwählte, gute und erfragte politische Haupt. Als Paulus hat er die Funktion des Wortlehrers, geistlicher Regent Israels und darüber hinaus aller Nationen, um nicht allein die Brautgemeinde Gottes, die er in 2. Korinther 11, Vers 3 übrigens bezeichneterweise mit Eva vergleicht, was sehr stimmig ist, da er ursprünglich der von der Schlange nicht verführte Adam gewesen war, sondern letztlich jeden Menschen in die Unterordnung unter Jesus Christus zu führen, damit dieser alles, wirklich alles, dem Gottvater übergibt, sodass Paulus gewissermaßen als ein Zwischenhaupt über alle und alles gesehen wurde und innerhalb der Schöpfung eine Sonderrolle einnimmt. 2. Korintherbrief 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Kolosserbrief 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus' hohe Bedeutung, er selbst sah sich freilich als den geringsten der Apostel Gottes an, was aber nichts zur Sache tut, Auf diesen verschiedenen Ebenen bestätigt seine am Ende des Abschnitts die präexistenzielle Bedeutung der Namensänderung erfolgte Identifizierung als Adam, welchen Yahweh Jesus als seinen persönlichen Engel, Personalengel, über die gesamte Schöpfung setzte. Sinnigerweise machte Yahweh Adam zu einem Typus, darstellendes Bild, seiner eigenen Person. Da Adam seinerseits im Bilde des Schöpfergottes Jesus Christus geschaffen wurde, durchlief er die in 1. Mose 1,27 genannten drei Stufen, die auch Jesus im Ebenbild des Gottvaters hat. A. Im Bild des Elohim. B. Im Bild der Elohim, Sklave, Engelwesen mit Engel, Lichtleib. C. Männlich-weiblich, Menschstufe im Fleisch. Wer diesen Zusammenhang begriffen hat, versteht, warum der Apostel Johannes den inzwischen wieder bleibend in den Himmel erhöhten Paulus zweimal anbeten wollte, wie im Buch Offenbarung beschrieben wird. Denn letzterer sah in seiner unvorstellbar großen Herrlichkeit wie der Gott Jesus aus, dessen Ebenbild Adam Paulus in einer Weise ist, die er sich früher als inkarnierter Mensch kaum hätte vorstellen können. Offenbarung 19, Vers 10. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Offenbarung 22, 8. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah, und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Paulus offenbarte sich Johannes gegenüber als nicht anzubetender, dem Sohn Gottes dienender Mitbruder, was bei einem geschaffenen Engel nur dann Sinn macht, wenn dieser am Blut und Glauben Jesu teilhat, was wiederum bedeutet, dass er zuvor ein Mensch und Nachfolger Jesu gewesen sein muss. Wer König Saul und Paulus von Tarsus als Reinkarnationen Adams erkennt, begreift, wer der in Offenbarung 1,1 genannte persönliche Engel Jesu ist, der hier auch als Enthüllung bezeichnet wird, die der Vater dem Sohn gab. Offenbarung 1,1. Enthüllung Jesu Christu, die der Gott ihm gegeben, um seinen Heiligen zu zeigen, was bindend ist, in Schnelle zu werden, und er gab Hinweis, sie schickend durch seinen Engel, seinem Sklaven Johannes. Dieser Engel sprach in Offenbarung 10,3 mit 7 Donnerstimmen und sah Jesus Christus dermaßen ähnlich, dass ihn hier manche Bibelausleger für den Sohn Gottes halten. Unbewusst begehen sie darin denselben Fehler wie möglicherweise Johannes. Er besteht darin, das ebenbildliche Geschöpf dem Schöpfer gleichzusetzen. Sie ahnen nicht, dass dieser Irrtum gleichwohl eine große Wahrheit in sich birgt, ein tiefes Geheimnis, das Licht darauf wirft, auf welche Weise das Ansehen des Angesichts Gottes durch Erkenntnis in die Ebenbildlichkeit des Schöpfers transformiert. 1. Korintherbrief 3, Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Philipper 3, 21. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Psalm 17, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. 2. Petrus 1, Vers 4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Die Verwandlung des Scheols in eine Lebensquelle, die andere Menschen gleicherweise vorbildhaft ins Licht bringt, wird allumfassend sein. Der Namenswechsel des verfinsterten Saulus zum Lichtmund Paulus deutet diese wunderbare Prophetie Gottes an und lässt uns staunend danken und Gott anbeten. Sie beantwortet die Frage nach dem Wozu der Transformation. Wer Paulus als den erkennt, der er ist, wird das Zahnwesen des Königs Saul und das des Christenverfolgers Saulus unter dem Aspekt des in Eden begangenen Sündenfalls begreifen. Er wird erfassen, warum ausgerechnet dieser erste Adam erneut die Stellung bei Gott innehat, die ihm ursprünglich vom letzten Adam, Jahwe Jesus, gegeben wurde, um das All in Jesus Christus, dem ersten und letzten seienden Gott, mit dem Gottvater zu verbinden und alles wieder zurück ins Licht zu führen, aus dem es einst stammte. 1. Korintherbrief 15,45. So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Wer Adam König Saul Paulus begreift und in ihm den persönlichen Engel des Gottsohns erkennt, versteht, was es prophetisch bedeutet, dass der Scheol, fraglicher bzw. fragereich, zum Pele, wunderbarer, verwandelt wurde, dessen bezeugende Worte als die zweite Wesenshälfte des Christus die wahrhaftigen Worte Gottes sind. Offenbarung 19, Vers 9. Und er sagt zu mir: Schreibe, glückselige sind die in das Mahl des Lämmleins berufen wordenen. Diese meine Worte sind wahrhaftige des Gottes. Hier wird klar, warum Johannes sofort, nachdem er diese ungeheure Wahrheit hörte, zu Füßen des Engels fiel, denn nun war der Zahnmensch Saul nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel zum Mund Gottes geworden, aus dem 7 Löwenstimmen erschallten. Diese gewaltigen Donner manifestierte Paulus im Irdischen in seinen Briefen, die er an 7 Gemeinden schickte. Erstens Rom, zweitens Korinth, drittens Galatien, viertens Ephesus, fünftens Philippi, sechstens Kolossä, siebtens Thessaloniki. Galaterbrief 1, die Verse 11 und 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Römerbrief 15, Vers 18. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Wer Paulus' Identität kennt, versteht, warum er als Engel in Offenbarung 22,7 seine schnell erfolgende Ankunft ankündigt, siehe auch den Begriff Ankunft in 1. Korinther 4,21 und das Signalwort schnell in Apostelgeschichte 12,7, obwohl dies eigentlich die Worte Jesu sind. Siehe darüber hinaus auch Offenbarung 22, die Verse 12 und 13. Er versteht, warum der Gott Vater seinen Sohn ausgerechnet in Paulus enthüllt. Offenbarung 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Paulus, der persönliche Engel Jesu, vervollständigt das geschriebene Wort Gottes. Er spricht die letzten Sätze in der Bibel und markiert sie mit seinem ihm spezifischen Gnadenzeichen. Diese Vollendung der Gnade Gottes versteht derjenige, der weiß, dass sie ein Werk Jesu in seiner persönlichen Enthüllung ist, so dass der Abschluss der Bibel im tiefsten dennoch das Wort Gottes bleibt. Paulus vervollständigt auch das wesenhafte Wort des Höchsten in Person, Jesus, Denn laut Kolosser 1,24 und 2. Timotheus 4,6 vollendet er nicht weniger als das Leiden des Christus. Diesen Sterbensweg des Paulus begreift man nur dann widerspruchsfrei, wenn er die zweite Wesenshälfte Jesu ist. Also kein zweites Opfer neben dem Blutopfer Gottes erbringt, sondern in ihm der Sohn selbst für solche leidet, deren Rettung gemäß Hebräerbrief 6, die Verse 4 bis 6, eigentlich unmöglich wäre, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Dies ist auch die ureigene Funktion eines persönlichen Engels. Er ist ein Teil der eigentlichen Person und ihr deshalb in vielem ähnlich. Als ein solcher erfüllt Paulus die Aufgabe, Gott anderen Menschen zu enthüllen. Paulus ist die Enthüllung Jesu für Jahwes Gnaden, denn dies ist die Bedeutung des Namens Johannes. Offenbarung 22, die Verse 20 und 21. Es sagt der Bezeugende, dass dies ist, ja, ich komme schnell. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus ist mit den Heiligen. Amen. Enthüllung für Johannes. Wer diese Zusammenhänge versteht und ihnen zustimmt, wird auch begreifen, dass die Galater Paulus ironischerweise völlig zu Recht wie einen Engel Gottes und sogar wie Jesus Christus selbst empfingen, denn er ist der zweite Teil des Christus, der prophetisch sprechende Mund Gottes und geisterfüllte Vater der Propheten, auch der Vater Davids, die den Geist der Prophetie besitzen, also den wahren Christus Gottes bezeugen. Selbst wenn es die Glaubensgeschwister in Galatien nicht gewusst haben, bewirteten sie in Paulus einen ganz besonderen, inkarnierten Engel, wie die vorliegende Erklärung und Hebräer 13, Vers 2 zeigen. Hebräer 13, 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt.